Moin, ich bin's, der Kuhlage von 63 Hektar. Weihnachten steht vor der Tür und die Gans liegt in der Truhe. Ja, die Weihnachtsgans gehört ja für viele zum Fest dazu. Aber wie wär's mal mit einer Weihnachtspute? Worauf Sie dabei achten sollten, darüber haben wir mit Putenbäuerin Christine Bremer gesprochen. Die Folge haben wir im letzten Jahr schon aufgezeichnet, aber wir holen sie euch im Feed extra nochmal nach oben. Viel Spaß beim Hören.
ARD. Ein Zweinutzungshund ist erstmal eine Rasse, die sich sowohl zum Eierlegen eignet, als auch, dass sie Fleisch ansetzen kann. Und das ist in der heutigen Landwirtschaft, wird sozusagen wieder integriert, weil wir haben uns eigentlich eine Rasse gezüchtet, die besonders gut in Eierlegen ist oder die besonders gut ist, Masse anzusetzen für die Fleischproduktion. Und jetzt probieren wir es wieder auf manchen Höfen, dass wir zum Zweinutzungshund kommen.
63 Hektar. Von Wochenmarkt bis Scheunentor.
Der Landwirtschaftspodcast von NDR Niedersachsen.
Mit Andreas Kuhlage
und Maja Muckwitz.
Hallo und herzlich willkommen zu 63 Traktor, dem Landmaschinen-Podcast hier bei NDR 1 Niedersachsen. Das ist so, wir sitzen uns hier gegenüber, Maja und ich. Maja hat so ein kleines Geburtstagshütchen auf und einen Sekt in der Hand und ich bin auch ganz feierlich, denn wir feiern heute den Xerion 12650 Terratrak von Klaas. Der ist nämlich Traktor des Jahres geworden. Maja, was macht das mit dir?
Du machst mich immer nervös, weil du immer nicht sagst, dass wir 63 Hektar heißen und ich jedes Mal denke, dann weiß doch jetzt keiner, wo sie gelandet sind. Also wir sind bei 63 Hektar und du willst jetzt gerne ein Geburtstagsständchen für wen singen?
15,6 Liter Hubraum, 653 PS, 3100 Newtonmeter maximales Drehmoment.
Ich bin schwer begeistert.
Ist das so? Geht der Puls hoch? Als Landwirtin?
Jetzt sag doch mal, wie teuer das Ding ist.
Ab 600.000 Euro.
Ja genau, und da wird einem doch schlecht.
Kaufst du dir den?
Oh weia, so eine Entscheidung, die muss man natürlich jahrelang überlegen. Und die entscheidet auch nicht ich bei uns auf dem Hof, sondern wir sind ja eine Gemeinschaft. Und da gehören dann alle am Tisch und dann muss das lange überlegt werden, ob man sich sowas leisten kann. Und wir sind gerade ganz gut ausgestattet.
Okay, ich würde mir den kaufen, glaube ich.
Ich glaube auch.
Ich würde ihn aber tiefer legen und ich würde ihn umlackieren. In so ein Metallic-Blau. Er ist so grün-gelb und ich denke mir so, das sieht ja von weitem, dass es ein Traktor ist. Das ist irgendwie, das muss ein bisschen fancy sein, finde ich.
Aber ich finde auf jeden Fall sehr gut, dass du das Thema Agritechniker damit angesprochen hast, weil ich finde, zu einem Landwirtschaftspodcast gehört auch, vor allem, weil wir hier immer in Hannover sitzen und den aufnehmen, dass wir mal über die Agritechniker sprechen.
Genau, da wurde der nämlich zum Traktor des Jahres gewählt. Finde ich auch spannend. Der ist gerade erst rausgekommen. Also der wurde da vorgestellt und zack, ist er schon Traktor des Jahres.
Wollen wir einmal mitnehmen eine Hörernachricht?
Bitte.
Hey und guten Morgen. Höre gerade wieder eine Folge von euch. Gruß an Maja.
Das ist sie schon, die Nachricht? Na toll.
Und an Kuhlage. Finde die Sendung sehr gut. Bin leider kein Landwirt geworden, bin aber auf dem Acker aufgewachsen in den 60er und 70er Jahren als Kind von Landarbeitern. Ich komme aus einem kleinen Dorf im Vorharz. Diese Erinnerungen und wie ich aufgewachsen bin, haben mein heutiges Leben sehr geprägt. Als Kind war es nicht so einfach, da man als Kind meistens auf dem Acker geparkt wurde und sich mit dem, was da war, beschäftigen musste, anstatt im Kindergarten zu sein. Kann ich mich aber auch noch gut dran erinnern. Ehrlich gesagt, ich wurde auch oft bei irgendeinem Mitarbeiter mit auf den Trecker gesetzt, auf die Treckerkabine. Und damals war zum Beispiel der Beifahrersitz noch nicht so toll gepolstert, sondern man saß auf so einer Art ungepolsterten Bank ganz nah am Fenster und ich habe mir bei jedem Huckel immer meinen Kopf angestoßen. Also auch ich.
Aber wie war das toll? Hast du das gemocht oder war das für dich so, oh, jetzt muss ich wieder den ganzen Tag auf dem Trecker sitzen? Oh,
nee, ich wollte das immer. Ich wollte immer mit auf den Trecker und ich habe mich immer mit meinem Bruder gebettelt, wer am längsten durchhält. Auf dem Aber wir haben die Rechnung nicht mit unseren Mitarbeitern gemacht, weil die natürlich sich, glaube ich, irgendwann dachten, zumindest geht's mir oder ging es mir immer so auf irgendwelchen Erntejobs, wenn mir dann der Landwirt oder die Landwirtin die Kinder in die Kabine gesetzt hat, immer so, oh.
Ja, tolle Nachricht.
Nein, noch nicht fertig. Siehst du, sonst hätten wir wieder Ärger bekommen. Also, anstatt im Kindergarten zu sein. Leider hat sich die Struktur in den kleinen Dörfern in Bezug auf die bestehenden Höfe, Klammern Höfe sterben, sehr verändert. Diese ist verständlich aus wirtschaftlicher Sicht, aber aus dem Verständnis, eine dörfliche Struktur zu erhalten, ist das nicht so schön und trägt zur Landflucht bei. Ich bin jetzt 64 und arbeite seit vielen Jahren in der Autoindustrie und vermisse aber immer noch dieses Leben. Es war harte Arbeit, aber das Leben war in dörflicher Gemeinschaft sehr geschätzt. Es war ein anderes Leben als das, was Maya heute beschreibt, wenn man auf einem großen Betrieb aufgewachsen ist. Wie verstehst du den letzten Satz?
Klingt ein bisschen Wehmut mit. Mhm. Ich sag mal so, Veränderung ist immer schmerzhaft. Mhm. Und wenn Dinge nicht mehr so traditionell passieren, glaube ich, dass es gerade für die Menschen, die damit aufgewachsen sind, dass die das dann schon ein bisschen wehmütig zurücklässt, weil etwas Vertrautes, etwas Geliebtes verändert. So Menschen in deinem Alter und in meinem Alter, die sehen das natürlich mit ganz anderen Augen, weil wir das nicht anders kennen. Aber ich kann das verstehen, dass sich viele Menschen vielleicht zu den alten Zeiten ein bisschen verbunden fühlen und dem nachtrauen. Was ich aber glaube, ist, dass da so die Erinnerung auch immer ein bisschen mit dem goldenen Pinsel malt und das gar nicht alles immer so schön war. Das wird dann vielleicht im Nachhinein auch immer ein bisschen so romantisiert. Ja, früher, der Trecker, da gab es noch keine Fahrerkabine und das hat alles geschaukelt und gewackelt. Und ich bin mir ziemlich sicher, damals haben sie alle auf den Dingern gesessen und gedacht, wenn der bloß nicht so schaukeln und wackeln würde und wenn es ein Dach gäbe, aber naja.
Ja, oder? Ja, ich glaube, da hast du recht. Wir müssten darüber, oder ich glaube, wir haben auch vor, darüber mal eine Folge zu machen, ne? Wie es war für mich, auf dem Land aufzuwachsen und für dich in der Stadt. Und vielleicht können wir da nochmal in die Details gehen.
Sehr gerne.
Ich habe sogar noch eine Hörernachricht mit. Ich weiß noch nicht, ob das dann zu lang wird. Die war ja gerade schon sehr ausführlich. Vielleicht heben wir uns die einfach auf fürs nächste Mal.
Was sagst du? Finde ich gut. Denn wir haben ja nicht so viel Zeit. Wir haben ja noch einen Gast anzukündigen. Ja. Aber erst ganz kurz unsere Rubrik.
Genau. Ich darf dich immer nerven mit einem Fachbegriff und du sollst mir den dann erklären.
Ja. Jetzt wird's peinlich.
Cool, du sollst nicht immer sagen, es ist peinlich für dich, es wird witzig für alle anderen.
Genau, das ist ungefähr dasselbe.
Ich möchte von dir wissen, was ein Zweinutzungshuhn ist.
Zweinutzungshuhn. Wenn sich, jetzt spinne ich mal ein bisschen rum, weil ich es lustig finde. Das ist, zwei Bauern teilen sich ein Huhn. Das eine wird von morgens um 6 bis mittags um 12 von dem einen genutzt und das andere wird von 12 bis abends um 18 Uhr von dem anderen genutzt. Kann man steuerlich absetzen wie einen Zweitwohnsitz. Und deswegen ist das manchmal für Leute, die nicht so viel Geld haben, ist es eine günstige Möglichkeit, in die Hühnerhaltung einzusteigen. Quatsch, ne?
Ich habe neulich jemanden getroffen und seine Lieblingsrubrik war unser Fachbegriff, weil man nicht weiß, wie du auf solche Antworten kommst, aber ja. Du bist falsch.
Oder ist das Huhn werden zweifach genutzt, einmal als Legehuhn und nachmittags in der Freizeit oder am Wochenende als, sagen wir mal, als Maskottchen oder als Model für Fotoshootings, so das ist dann eine Zweitnutzungs Vereinbarung, die man mit dem Huhn eingeht, in
so
gegenseitigem Einverständnis.
Auch. Ja. Also wir haben ja auch heute einen Gast, der uns ja selbst schon mehrmals angeteasert. Sie wird uns das gleich bestimmt nochmal besser erklären. Aber es geht natürlich darum, es ist erstmal eine Rasse, die sich sowohl zum Eierlegen eignet, als auch, dass sie Fleisch ansetzen kann. Also sie hat zwei Nutzungsbedeutungen sozusagen. Einmal zum Eierlegen und einmal können wir es schlachten und haben am Ende Fleisch. Und das ist in der heutigen Landwirtschaft, wird sozusagen wieder integriert, weil wir haben uns eigentlich eine Rasse gezüchtet, die besonders gut in Eierlegen ist oder die besonders gut ist, Masse anzusetzen für die Fleischproduktion. Und jetzt probieren wir es wieder auf manchen Höfen, dass wir zum Zweinutzungshuhn kommen.
Stimmt das, Christine?
Ja, ganz genau. also das stimmt alles soweit. Sehr interessante Thesen im Übrigen auch zu dieser nachmittaglichen Fotoshooting-Geschichte und so weiter und so fort. Das finde ich großartig, diese Ideen. Tatsächlich ist es wirklich pragmatischer und es geht wirklich darum, um diesen Bruder, der natürlich zu eins im Verhältnis 1:1 schlüpft, wenn gebrütet wird, um den nutzen zu können, setzt er eben mehr Masse an. Und diese Henne wird letzten Endes ein bisschen weniger Eier legen als unsere ganz modernen Hühner, die wir gezüchtet haben. Und diese Doppelnutzung oder Zweinutzung, das gibt es ja auch in der Milchviehhaltung oder in der Rinderhaltung, dass man eben alte Rassen hat zum Beispiel, die natürlich traditionell auch immer für Fleisch und Milcherzeugung genutzt worden sind.
So, jetzt müssen wir aber erstmal ordentlich den roten Teppich ausrollen für unseren heutigen Gast bei 63 Hektar. Sie ist Geflügelhalterin, sie ist Fernsehstar und sie kommt aus der Heide. Christine Bremer von Heide Geflügel, Herrin von mehreren tausend Hühnern und Puten, ist das richtig?
Also es ist ganz bestimmt richtig, dass ich aus der Heide komme und dass ich auch Christine Bremer heiße, dass ich Geflügel liebe und mich gerne damit beschäftige. Ein Fernsehstar, so würde ich mich bestimmt selbst nicht betiteln. Und eine Herrin, darüber bin ich auch nicht. Ich glaube, es ist fast andersrum.
Die Hühner sind der Boss.
Die Hühner sind der Boss und die Puten, ja, die treiben mich um den ganzen Tag.
Ja, man merkt das, wenn man deine Fernsehsendung guckt. Hofgeschichten, die beliebte Serie im Ersten. Übrigens müsst ihr euch unbedingt angucken in der ARD Mediathek. Finde das immer sehr lustig, wie du mit den Hühnern umgehst. Vielleicht müssen wir es, um mal einzuordnen. Hühner sind in Deutschland wichtig. Der Deutsche liebt sein Huhn, der Deutsche liebt sein Ei. Jeder Deutsche isst pro Jahr 230 Eier. 50 Millionen Hühner werden zur Eierproduktion gehalten und 700 Millionen Hühner werden im Jahr geschlachtet. Wahnsinn. Wie viele davon kommen von dir? Wie viele Eier, wie viele Hühner, Christine?
Oha, ja, das habe ich noch gar nicht so richtig hochgerechnet. Vielleicht haben wir im Jahr 80.000 Eier und geschlachtet sind es dann vielleicht 2.000 Hähne, die wir beitragen können.
Werden die Hühner gar nicht geschlachtet?
Meine Hühner tatsächlich meistens nicht, weil es immer irgendwen gibt, der noch gerne von mir auch ein lebendes Huhn kaufen möchte. Und so habe ich einen aktuellen starken Suppenhuhnmangel, weil alle diese zwei Nutzungshühner, die noch relativ rar sind, oder auch diese seltenen Rassen, die ich halte, die wollen die lebend. Und dann finde ich das eigentlich auch ganz gut.
Ja, ja, es ist ja Wahnsinn. Du hast ja dich spezialisiert auf alte Rassen.
Genau.
Kannst du das mal erklären?
Also ich habe mich diversifiziert. Also zum einen, dass ich wirklich richtige Rassehühner, zwei Nutzungshühner zum Beispiel aus Frankreich, das sind die Maran und die Bresse. Die Bresse, das ist noch so ein bisschen das bekannteste vielleicht im Gourmet-Bereich. Das ist das, was Louis XIV, der Sonnenkönig, angeblich nur aß. Ja. Poulet de Bresse ist wie Champagner ein geschützter französischer Begriff. Und die Franzosen haben es ja sowieso sehr mit der Kulinarik. Und diese Tiere sind für uns interessant im Öko-Bereich auch gerade oder auch in der extensiven Haltung, da sie seit 300 Jahren auf Weidemast gezüchtet sind. Und also was wir wirklich haben in unseren Fruchtfolgen, das ist Kleegras. Und ein Huhn, was damit kann, das ist natürlich Gold wert für uns. Wir wollen gerne Hühner haben, die wir regional füttern können, wo wir eben kein Importfutter brauchen. Was wir vor Ort haben, das ist eigentlich die Stärke von unseren zwei Nutzungshühnern, dass sie nicht diesen intensiven Fütterungsbedarf haben und regional zurechtkommen können, eben aber aufgrund der geringerwertigen Futtermittel eben auch dann diese hohe Leistung nicht bringen können.
Maya wird sofort hellhörig, wenn es um Fruchtfolge geht, da ist sie genau in ihrem Thema. Kleegras, das heißt, ihr schickt die Hühner da einfach auf die Wiese und dann futtern die das?
Ja, ganz genau. Es gibt, also wir schicken die in unserem Fall auf die Wiese. Es gibt aber auch tatsächlich Forschungsprojekte, wo Kleegras-Silage in kurz gehäckselter Form auch fair füttert wird, was eigentlich ein wirklich interessanter Ansatz eben auch ist. Ich möchte das gerne selber bei uns auch durchsetzen. Mir fehlt noch ein bisschen örtlich eigentlich die Technik, um das auch wirklich mal praktizieren zu können. Aber ich bin da dran. Das ist letzten Endes eine geniale Ressource.
Ich würde gerne noch mal ein bisschen mehr zu deiner Geschichte hören. Also ich glaube, du machst das seit 2019?
Ja, ganz genau. Also mit den Hühnern ist und den Puten, das ist schon gute 20 Jahre her, dass ich da im Gang bin. Und wir haben ein ganz paar Jahre auch einen Betrieb 25 Kilometer weiter westlich mit aufgebaut. Also es ist so eine Demeter-Betriebsgemeinschaft, auch mit dem Schwerpunkt Geflügel. Und auch eine Geflügelschlachterei und was wir da alles aufgebaut haben. Und wir haben auch viel Forschung gemacht und waren vielen Netzwerken unterwegs. Und letzten Endes aus diesem Betrieb heraus ist dann auch unser Hof erwachsen, weil ich ein Projekt machen konnte, wo ich einfach letzten Endes mal einen neuen keimfreien Start brauchte für Geflügel. Und das ist eben dann unser Hof in Köhlau geworden, den wir vor 4 Jahren gekauft haben.
Okay.
Es gibt ja 3 Arten von Geflügelhaltung in Deutschland. Es gibt die Bodenhaltung, es gibt die Freilandhaltung und die ökologische Haltung. Ihr seid Öko, ne?
Ja, wir sind ein biologisch wirtschaftender Betrieb. Wir haben auch eine Bioland- und eine Demeter-Zertifizierung.
Das ist der Goldstandard, oder? Kann man das so sagen? Also besser geht's eigentlich gar nicht, oder? Also ich sag mal so, wenn ich mich ökologisch ernähren will und ich diese Siegel sehe, kann ich sagen, okay, bin mit gutem Gewissen dabei.
Ja, vielleicht ist das zurzeit so. Ich denke aber letzten Endes, dass es irgendwie alles mehr auch ineinander fließen wird und dass die ökologische Landwirtschaft auch einiges von der konventionellen Landwirtschaft lernen darf und auch sollte.
Was denn zum
und
Beispiel?
Auch andersherum.
Das finde ich jetzt aber schön, dass du das sagst, weil normalerweise springe ich jetzt immer so rein und sage, ja, aber die konventionellen, wir nähern uns hier an und dass das jetzt von dir kommt.
Wir ärgern uns manchmal so ein bisschen, weil ich komme aus der Stadt und ich laufe durch den Supermarkt und versuche natürlich immer so, mich gesundheitsbewusst und ökologisch nachhaltig zu ernähren und alle um mich herum in meiner Bubble ja auch, die sagen immer so, ach, die konventionelle Landwirtschaft, nee, das rühre ich nicht an, da habe ich ein schlechtes Gewissen. Und Maya korrigiert mich dann ganz oft und sagt, du, so schlimm ist das gar nicht und wir unterscheiden uns oft gar nicht. Deswegen finde ich es so spannend, dass du gerade sagst, wir können voneinander viel lernen. Was könnt ihr dann von der konventionellen Landwirtschaft lernen?
Also zum einen können wir wirklich lernen, effizienter und professioneller zu arbeiten, an ganz vielen Ecken und Enden strukturierter und besser organisiert zu sein. Und zum anderen eben schon auch, also es gibt ja, also sich wirklich mit wissenschaftlichen Fakten auseinanderzusetzen, was die Bewertung des Bodens und die Nährstoffversorgung des Bodens angeht oder es gibt auch viele neue Dünger, Fischspurenelemente oder weiß der Geier, ja, was irgendwo, das fehlt dann einfach dem Boden oder auch eben Systeme, wie man Boden fruchtbar macht. Und es gibt wirklich auch viele konventionelle Landwirte, die leben von ihrem Boden und die wissen auch, es ist nicht jetzt der maximale wirtschaftliche Profit wichtig, sondern auf lange Sicht muss ich zusehen, dass mein Bodenleben stabil und gesund bleibt oder sich auch noch verbessert und entwickelt. Wie komme ich dahin? Und da machen die sich ja auch Gedanken drüber und praktizieren da mal irgendwas mit Mulch oder sonst was und haben oft die größere Technik, weil sie größere Betriebe haben und können dann ganz andere Versuche auch anstellen. Und es gibt in beiden Bereichen, es gibt immer die schwarzen Schafe und es gibt immer die Pioniere und ja, eigentlich auch von den Pionieren im konventionellen Landbau, denke ich, kann man viel lernen. Mhm. Und es ist eben auch, also dieses Bashing von konventionellen Betrieben, da bin ich tatsächlich ein richtiger Feind von, weil Mensch, also ich habe eine andere Situation, ich habe keinen Hof geerbt, den ich in die Zukunft führen muss. Ich habe nicht diese Verantwortung. Ich habe mich völlig frei entscheiden können zu sagen, hey, ich will das einfach machen, ist mein Risiko. Und wenn es nicht klappt, ist halt mein Pech. Mhm. Ich habe nicht eine Verantwortung gegenüber Generationen, die das vor mir aufgebaut haben. Ich habe nicht diesen Druck. Und ich kann machen, was ich will. Hätte ich aber so einen Hof geerbt, dann wäre ich schon auch in einer anderen Situation. Da würde ich schon auch versuchen, sehr, sehr achtsam und vorsichtig mit dem, was ich ererbt habe, umzugehen und das auch ganz vorsichtig in die Zukunft zu führen. Ich wäre niemals so risikobereit, wie ich es jetzt bin. Hm.
All das trifft auf mich zu.
Ich wollte gerade sagen, da ist Maya im Prinzip, dürfte sich ja in diesen Worten noch irgendwo wiedergefunden haben. Ne?
Ja, ich habe dir gerade in den Lippen gehangen. Genau, ja, ich komme von einem konventionellen Ackerbaubetrieb und ich wäre die 11. Generation, die ihn übernimmt und auch schon die 3. Frau. Und ja, genau, das ist eigentlich genau das, was du erzählst, dass man damit achtsam umgeht und natürlich eine Verantwortung trägt, das auch weiterhin in die Zukunft, den Hof in die Zukunft zu bringen.
Ja,
und man kann natürlich tolle neue Vorstellungen haben und ich habe natürlich auch was ganz anderes gelernt als das, was meine Eltern im Studium gelernt haben und ich bringe frischen Wind mit rein, aber grundsätzlich muss ich mich erstmal den Gegebenheiten anpassen und mich einarbeiten lassen in die Struktur, wie es jetzt auch zu Hause gerade ist.
Würdest du sagen, Maya, dass Christine es einfacher hat als du?
Ich glaube nicht. Also ich glaube, das sind dann andere Bedingungen, die es dann vielleicht härter oder an der anderen Stelle vielleicht auch mal leichter machen. Aber ich glaube, jeder hat so seine Herausforderungen.
Ja, das glaube ich auch. Ich glaube auch, da ist nicht das eine schwieriger oder das andere leichter. Die sind einfach nur unterschiedlich.
Ja, genau.
Ich finde das immer so toll, wenn du so lachst, wenn man sich die Hofgeschichten anguckt. Du stehst inmitten des größten Chaos. Also in der einen Folge zum Beispiel, da saniert ihr gerade so einen alten Schweinestall und es
Staub und man steht da drin gefühlt und sieht die Hand vor Augen nicht und du stehst da und lachst. Ich denke dann immer so, bist du nie frustriert? Also bist du so eine frohe Natur? Da gibt es auch mal einen Moment, wo du sagst, boah, das kotzt mich alles an.
Nee, also dass ich jetzt sage, das kotzt mich alles an, das gibt's eigentlich tatsächlich nicht. Ich bin manchmal stehend K.O., dann packe ich mich aufs Sofa, schnapp mir meinen Hund und dann kuschel ich mich in dieses Fell rein und dann mache ich einfach mal eine halbe Stunde nichts.
Eine halbe Stunde?
Ja.
Maja, du hast die Folge ja auch gesehen, ne? Mhm. Was ist dir da so durch
meine
den Kopf gegangen?
Meine Lieblingsstelle war einfach, wie du vor deinen in Tieren standest und angesungen hast und gesagt hast, hier läuft auch eine Wette, ich will mein, waren das die Truthähne?
Ja, genau. Das waren die Truthühner. Mhm.
Ich will denen gerne singen beibringen und.
Ja, so klingt das.
Ich habe mal gewettet mit dem Landrat, dass ich es schaffe, mit meinen Puten God Save the Queen zu singen. Und eines Tages, da schaffe ich das. A one, two, three, four. Ich bin auch der festen Überzeugung, dass ich das irgendwie noch schaffen muss. Ich werde auf diese Herde hinzüchten, die das kann. Also wirklich. Also irgendwann muss es doch mal klappen.
Ja. Denk dran, God Save the King heißt es jetzt. Ist nicht
ja.
McQueen, ne?
Ja, also God Save the King, das ist tatsächlich schon
verpasst. Nicht, dass du den God Save the Queen einübst und dann kommt es zum Tag, wo sie abliefern müssen und dann machen sie es verkehrt. Wette verloren. Wäre doof, ja. Ne? Ich frage jetzt mal eine ganz doofe Frage, so als steht da, ne? Sind Puten und Truthähne das Gleiche?
Ja, es sind tatsächlich die gleichen Tiere. Truthuhn, Truthahn, Truthenne ist das traditionelle alte Wort, was natürlich dann oft für alte Rassen auch herbemüht wird. Und die Pute und der Puter, das sind eigentlich nur die modernen Begriffe für das gleiche Tier, was aber eben in aller Regel dann züchterisch ganz anders bearbeitet ist und auch Fleisch ordentlich mitbringt.
Ah, guck mal, wieder was gelernt, ne?
Sehr gut.
Ja.
Ich sag ja, kannst auf den Partys jetzt mal angeben.
Ja, Pute und Truthahn. So, du hast dich für Öko-Tierhaltung entschieden und wir haben vorhin über die Siegel gesprochen. Warum hast du das gemacht?
Ich bin auf einem Pferdezucht- und Haltungsbetrieb aufgewachsen. Und das war natürlich völlig selbstverständlich, dass diese Tiere, diese edlen Rösser, morgens am Halfter auf die Weide geführt worden sind, wo sie dann losgaloppierten und einfach unglaubliche Lebensfreude ausleben konnten und ihren ganzen Bedürfnissen nachgehen konnten. Dann wurden diese edlen Rösser dann zum Mittag oder sowas wieder reingeholt, wurden noch gestriegelt und geputzt. Ihre Boxen waren blitzeblank und also die wurden wirklich exquisit behandelt. Und irgendwann hat ein Nachbarlandwirt mir gesagt, weil ich irgendwie habe gesagt, Mensch, das ist so schön und dass es denen so gut geht, dass sie das alles können, ist doch toll. Und der hat dann gesagt, ja, aber Tini, das ist nicht so, dass alle Tiere das erleben. Also die meisten Tiere leben halt einfach auch im Stall und die kommen auch nicht raus. Und das fand ich irgendwie ganz komisch und da ist dann auch tatsächlich das mit den Puten entstanden, weil er sagte, und bei Puten, da ist es ganz besonders schlimm, wenn du die auf die grüne Wiese lässt, dann fallen sie alle tot um. Und das ist tatsächlich, das habe ich so mit 5 oder 6 Jahren gehört. Und das hat mich überhaupt nicht losgelassen. Ich fand es so ungerecht. Und das ist der Grund, warum ich Ökolandbau mache. Weil ich gerne möchte, dass Tiere ihren Bedürfnissen nachgehen können und dass wir ihnen das zur Verfügung stellen, was wir uns selbst zur Verfügung stellen oder was wir Haustieren, die wir wertschätzen, zur Verfügung stellen, weil die Bedürfnisse haben auch diese Nutztiere.
Ich finde das ein glasklaren und ein super Ansatz. Und Maja und ich haben ja ganz oft auch über Tierwohl geredet hier und was kann man Tieren zumuten und was nicht. Und es gibt natürlich Leute, denen geht das noch nicht weit genug. Also, wir haben ja auch die Hardcore-Veganer um uns herum. In meinem Bekanntenkreis gibt es.
Kulag ist übrigens keiner, falls du das denkst.
Ich bin keiner.
Er hat ja hier das Hackfleisch angenommen. Ja,
absolut. Und ich freue mich drauf, das zu essen, weil grundsätzlich finde ich auch, dass ich Tiere essen möchte und es auch okay finde, dass man sie isst und dass man sie auch hält, um ihre Produkte zu genießen und davon zu leben. Aber es soll vernünftig und nach einem gewissen Tierwohlstandard passieren. Was sagst du so Leuten, ich sag mal so Veganern, die dir sagen, ja, okay, du behandelst deine Tiere vielleicht gut, aber es ist grundsätzlich nicht moralisch vertretbar, sie zu halten, sie zum Eierlegen zu zwingen und sie irgendwann zu schlachten.
Also zum einen ist für mich als Ökolandwirtin völlig klar, ich brauche tierischen Dung. Wenn ich keinen tierischen Dung habe, dann kann ich auf meinem Betrieb keine Bodenfruchtbarkeit generieren.
Dazu müssen wir ganz kurz erklären, dein Mann, ihr macht ja auch noch, ihr baut auch noch Pflanzen auf, ihr baut, ich weiß nicht.
Wie viel, was macht ihr? Ja, wir haben 50 Hektar Ackerbau. Mhm.
Was wächst da so?
Tritikale, Mais,
Stopp mal ganz kurz, Tritikale, ich habe nämlich neulich gelernt, was Tritikale sind. Tritikale sind eine Kreuzung zwischen zwei Getreidearten, wie ich jetzt leider vergessen habe, Roggenweizen?
Ja.
Roggenweizen. Ja. Mhm. Ist aber zum Verfüttern gedacht, ne?
Zum Verfüttern, genau. Also es ist relativ ein ganzer Teil eigenes Futter, auch Leguminosen im Hafererbsengemenge und solche Geschichten, aber auch Kartoffeln, weil wir sind ja in der Kartoffelregion da oben im Landkreis Uelzen und irgendwo muss auch mal die Marktleistung vom Acker kommen, ne?
Was heißt das, Marktleistung, Maya?
Ja, sie möchte schon einen guten Ertrag auf dem Feld haben und deswegen gehört der Dünger dazu.
Ich habe mal eine ganz einfache Frage. Womit verdient ihr eigentlich mehr Geld? Mit den Eiern oder mit den Hühnern?
Mit den Kartoffeln.
Ja?
Ja. Muss man leider so sagen.
Geht es jetzt schon los mit den ganzen Weihnachtseinkäufen? Also kaufen die Leute bei dir Weihnachtsgeflügel ein? Kann man das bei dir?
Ja, Weihnachtsputen kann man bei mir einkaufen und ich habe natürlich auch eben meine Hähne, die ich geschlachtet habe, die sind jetzt gerade in der Schlachtung gewesen und ich werde die jetzt einfach einfrieren. Das habe ich dann auch, da habe ich eine relativ große Produktpalette. Ich weiß nicht, ob irgendjemand zu Weihnachten dann sowas essen will, sehr gerne, also haben tue ich.
Ja. Ja, wir bewegen uns ja wirklich auf Weihnachten zu. Ne? Gibt es bei euch auch Geflügel zu Weihnachten?
Ja, tatsächlich, witzigerweise gibt es bei mir Heiligabend immer eine Gans, obwohl ich gar keine Gänse habe. Aber da bin ich so sehr mit dieser Tradition meiner Oma verbunden. Ich kann nicht ohne. Und dann gibt es halt am zweiten Weihnachtstag dann noch eine Pute.
Ja. Du machst dir traditionell eine Weihnachtsgans. Darf ich fragen, wo die herkommt und wo sollte man seine Weihnachtsgänse kaufen? Also gibt es da irgendwas, womit man, wo man mit gutem Gewissen zuschlagen kann?
Ja, also meine Weihnachtsgans ist natürlich eine Biogans von um die Ecke. Mhm. Und ich denke, wenn man Weihnachtsgänse aus deutscher Herkunft kauft, dann ist man schon mal ziemlich auf der sicheren Seite. Auslauf haben die Gänse sowieso fast immer. Die mögen das gar nicht haben, wenn sie drin sind. Wenn man sie aber aus dem europäischen Ausland kauft, weil da kann man schon auch auf dem Label gucken, wenn da PL oder sowas vorsteht. Man sollte die nicht kaufen, weil diese Gänse sind nicht nur als Weihnachtsmast ganz gemästet worden. Da sind vorher oft einfach, oder HU ist auch nicht so gut, nicht kaufen.
Okay.
Also da sind oft einfach schon mal vorher die Federn ein paar Mal abgerupft worden. Und das ist was, das ist wirklich für ein Tier eine richtige Qual. Und eine Gans, die eine Stopfleber Tortur hinter sich hat, das ist auch eine richtige Qual für so ein Tier. Natürlich, wenn mit der Stopfleber schon das Geld verdient wird oder mit den Daunen schon das Geld verdient worden ist, dann kann dieses Tier wirklich maximal billig hier auf den Markt geworfen werden, weil mit dem Fleisch musst du dann nichts mehr verdienen. Aber darum sind die eben auch so billig.
Mhm. Und ich finde, an Weihnachten einmal im Jahr, wenn man sich da was gönnt, dann kann man vielleicht auch einen Euro mehr ausgeben und sich was Nachhaltiges und was Deutsches und etwas, was gut gelebt hat und auch bezahlen.
Ja.
Ja, was ist bei euch auf dem Hof los?
Zu Weihnachten?
Ja.
Also ich kann tatsächlich Weihnachten nicht ohne Geflügelschlachtung leben. Für mich ist Weihnachten
das
schon
ehrlich
seit
gesagt,
20
das ist die
Jahren.
Merkwürdigste Tradition, die ich gehört habe zum Thema Weihnachten.
Weil ja, seit 20 Jahren schlachte ich jedes Jahr zu Weihnachten Geflügel. Und einmal hatte ich ein Jahr Pause und das fand ich wirklich völlig absurd. Ich habe mich so fehlplatziert gefühlt. Das war irgendwie das war gar kein Weihnachten.
Aber weil dann alle Leute es gewohnt sind, bei dir ganz frisch zu bestellen? Oder wieso platzierst du es so?
Ja, weil ich es einfach immer gemacht habe, okay. Und es ist immer so ein großer Aufwand. Vor Weihnachten werden so viele Menschen benötigt, die damit helfen, damit man diese Arbeit überhaupt fertig kriegt, dass sozusagen sowieso alle, die irgendwie Hände haben, da zugezogen werden, dass sie irgendwie helfen, sonst wird es ja nichts. Und darum ist das so total die feste Tradition. Vor Weihnachten wird erstmal einfach Geflügel geschlachtet. Mhm. Ja, und da ist dann tatsächlich auch nicht so viel Zeit für Deko. Das muss man, wenn dann, in der ersten Adventswoche geschafft haben.
Wie sieht denn so ein typischer Arbeitstag bei dir aus? Und vor allem, wenn du jetzt irgendwie so einen Sonntag hast oder einen Feiertag hast, ich würde das immer gerne den Städtern erklären, was man dann so ein bisschen abspecken kann. Also so ein Tag kann sich ja nicht großartig ändern teilweise, weil ihr habt ja Routinearbeiten. Also was müsst ihr auf jeden Fall jeden Tag machen?
Naja, auf jeden Fall sind wir ja jeden Tag zweimal bei den Tieren. Einmal morgens, um zu gucken, hey, ist hier alles in Ordnung? Braucht noch irgendwer Futter, Wasser, Einstreu? Die Tiere rauslassen. Und dann eben abends, um nochmal zu gucken, ist auch nirgendwo irgendwas übergelaufen oder irgendein Unglück geschehen oder sonst was. Und die Tiere wieder ins Bett zu bringen. So, die beiden Aktionen hast du jeden Tag. Und man guckt natürlich zum Wochenende hin, dass man alles sehr, sehr, sehr gut vorbereitet hat, damit man nach Möglichkeit kein Wasser, kein Futter, keine Einstreu frisch machen muss, sondern dass man einfach nur diese Runde geht und sich einfach ganz in Ruhe freuen kann, hey, alles ist tipptopp versorgt, ich lasse einfach nur alle raus und später tschüss, ich mach's alles zu. Und ja, sonntags, ich sehe zu, dass ich sonntags einfach keine Termine mache. Also ich mache keine, es kommt niemand und holt Hühner ab am Sonntag oder sonst was. Das unterbinde ich einfach total, weil ich brauche dann einfach auch mal diese Zeit für die Familie. Mhm. Und unter der Woche stehen natürlich Samstagvormittag, das ist auch immer ein Arbeitstag noch, also bis Mittag Samstag.
Was macht ihr da noch?
Aufräumen. Aufräumen, Haus aufräumen, Hof aufräumen, irgendwie diese ganzen Sachen alles nochmal so machen, dass es dann eben auch wirklich dann schön ist. Mhm. Also in Anführungsstrichen, manchmal ist es bei uns immer noch chaotisch, weil es immer noch in Gründung und Baustelle ist. Aber ja, doch, aber dass man so das Gefühl hat, okay, Hammer kann auch mal fallen, wäre in Ordnung, ich kann jetzt mal weggehen, Besuch irgendwen. Ja, und sonst unter der Woche bei uns ist viel Impfen, Umstallen, Ausmisten, Ausliefern, sowas alles, Futter besorgen, irgendwas umbauen, reparieren.
Irgendwas wird immer gebaut, oh ja.
Irgendwas ist ja immer, ne?
Ja, genau.
Sag mal, ihr habt euch jetzt auf Öko-Tierhaltung spezialisiert. Erklär noch mal ganz kurz, was bei euch anders läuft als, sagen wir mal, bei konventionellen Tierhaltung. Wir haben ja auch in einer Folge in diesem Podcast mal über die ganzen Tierwohl-Label gesprochen und ich habe mich da so ein bisschen aufgeregt, weil es ist einfach für den Verbraucher überhaupt nicht richtig nachvollziehbar, was es bedeutet. Ich habe über dieses Tierwohl-Label der Fleischindustrie gesprochen, wo im Prinzip zwischen 1 und 2 der Unterschied darin besteht, dass in Haltung 1 26 Hühner auf 1 Quadratmeter stehen dürfen und bei Haltung 2 23, wo ich so denke, das ist doch totale Verarschung. Oder wenn das heißt, irgendwie ist es Außenatmosphäre, dann denkt man als Verbraucher, ja, die Hühner dürfen alle raus und es ist einfach nur nicht, da wird ein Fenster aufgemacht. Also, das ist okay, das kann jeder so machen, man soll es durchlässig und transparent kommunizieren. Punkt. Was macht ihr anders? Also was dürfen eure Hühner bei euch? Wie viel Platz haben die? Und wo leben die? Leben die auf dem Fußboden oder was?
Also alle Ökotiere haben einen Stall, wo sie auch nachts reinkommen, um dann eben Schutz vorm Raubtier zu haben und einen Auslauf. Und das ist im Ökobereich ist die Besatzdichte im Stall so ausgewählt und definiert, dass man eben nach Möglichkeit das relativ locker hat, also einen leichten Besatz mit zum Beispiel 18 Kilo pro Quadratmeter bei den Masthühnern, wenn die nachts im Stall sind. Ja, das ist dann schon auch viel, wenn die 2 Kilo wiegen. Also dann sind das 9 Hähnchen auf dem Quadratmeter, die dann da sitzen. Aber sie sind eben tagsüber auch im Auslauf unterwegs. Im Demeter und Bioland haben sie dann noch so einen Wintergarten. Das ist noch so eine Art Zwischenbereich. Der kommt nochmal extra on top. Und Legehennen, das sind auch 7 bis 9 Tiere pro Quadratmeter im Ökobereich. Und das, diese Besatzdichte ist eben so gewählt, dass die Tiere nicht so eng sind, dass sich Keime nicht so massiv vermehren können. Bei den Puten ist es ziemlich plakativ und ein sehr großer Unterschied. Wenn ich 18 Kilo pro Quadratmeter habe, dann habe ich vielleicht 1,5 große einen großen Hahn pro Quadratmeter. Wenn ich 56 Kilo pro Quadratmeter habe, was ich darf, konventionell, dann habe ich ja schon 2,5 so eine riesengroßen Tiere auf dem Quadratmeter. Und wenn man so eng miteinander steht, dann ist dann natürlich einfach ein Stresspotenzial da und auch ein ganz anderer Keimdruck. Und im Ökolandbau, wir wollen präventiv so arbeiten, dass wir eben keine Antibiotika und sowas einsetzen müssen. Und tatsächlich ist so eine geringe, lockere Besatzdichte dann ein guter Schutz vor. Das ist auch im Ackerbau so. Wir haben eine andere Saatstärke tatsächlich, damit der Winter besser durchpfeifen kann und wir nicht so einen Pilzdruck haben.
Kannst du einmal sagen, was ihr machen könnt, wenn denn ein Tier erkrankt?
Also wenn es jetzt zum Beispiel Geflügel ist, und das ist auch tatsächlich, finde ich, ein großes Thema, wir können eine antibiotische Behandlung im Laufe des Lebens so eines Tieres durchführen, weil Tierwohl und Tierschutz geht da auch vor. Und wenn eine Herde wirklich richtig ein massives Problem hat, was ich nicht mit, ich habe natürlich 1000 Kräuter und Pü und Hot und also homöopathische Mittel helfen auch tatsächlich bei Tieren, was irgendwo ein Stück weit beweist, dass es eben nicht nur so eine eingebildete Sache ist.
Also da würde ich mit dir streiten, aber es ist ein anderes Thema. Also das, wenn man dran glaubt, ist es okay, aber da habe ich eine andere
Meinung. Genau, wer heilt, hat recht. Also natürlich versuchen wir ganz viele andere Dinge, bevor irgendwie mal Antibiotika eingesetzt werden, aber bevor die Tiere dann irgendwie einfach versterben, kann das auch eingesetzt werden. Aber eben eine Behandlung pro Lebenszeit.
Und dann
eine doppelte Wartezeit von dem, was konventionell vorgeschrieben ist.
Und kritisierst du das oder findest du das gut?
Das ist tatsächlich eine schwierige Frage. Ich finde es nötig, weil das kann einfach notwendig sein, bevor Tiere versterben. Und andererseits ist es natürlich auch nicht so, eigentlich passt es nicht so da, zu der ganzen Idee, ne?
Bist du da ein bisschen ambivalent?
Also am besten ist das natürlich, die werden nicht behandelt. Es hat ja auch irgendwo was damit zu tun, wenn ich jetzt wenn ich eine Einzeltierbehandlung bei einem Schwein oder bei einem Rind mache, dann ist das das Einzeltier. Beim Geflügel behandelst du immer den ganzen Bestand, weil das geht übers Tränkwasser zum Beispiel. Und das bedeutet, dass ganz viele Tiere, die gar kein Problem haben, auch das Antibiotikum aufnehmen. Mhm. Und das ist einfach die Chance für multiresistente Keime.
Ja.
Also ob jetzt konventionelle Haltung oder ökologische, das ist egal. Es ist da, ist die Chance, wo die Dinger entstehen. Und darum bin ich da sehr, also nicht ambivalent, sondern tatsächlich sehr, sehr vorsichtig, weil da haben wir eine große Verantwortung in der Landwirtschaft.
Absolut. Ja, finde ich super. Aber der ganze Spaß kostet natürlich auch. Und es ist, wie du ja schon gesagt hast, nicht ganz so ertragreich wie, wie vielleicht andere Tierhaltungsansätze. Wenn du dich jetzt in die Lage der ganz normalen Verbraucher wie mich jetzt hineinversetzt und die sagen, okay, ich möchte ein bisschen was tun für die Tiere und nachhaltig, aber ich kann es mir vielleicht nicht leisten, ein teures Demeter-Huhn zu kaufen. Worauf sollten sie achten, wenn sie Hühner jetzt kommen, sagen wir vor Weihnachten, wollen sich mal was gönnen. Was würdest du sagen? Was sind Mindeststandards?
Also ein Mindeststandard, finde ich, sollte immer sein, dass ein Tier Auslauf hatte. Das finde ich wirklich, wirklich wichtig für jedes Tier. Wenn das Freilandhaltung ist, dann hat das Tier Auslauf gehabt. Das steht auch definitiv fest. Und dann ist es natürlich so, wenn ich jetzt Geflügel aus dem europäischen Ausland erwerbe, dann sind das sowieso ganz andere Standards. Und da würde ich jetzt ungerne was zu sagen tatsächlich. einfach die Finger von lassen. Nicht kaufen. Mhm. Don't buy it.
Okay. Also würdest du auch sagen, dass man da auch einen Unterschied schmeckt? Also das eine ist ja, okay, ich tue was für die Tiere, damit es denen gut geht, solange sie leben. Aber hat es auch Auswirkungen auf den Geschmack, auf die Qualität des Fleisches?
Also auf die Qualität des Fleisches hat tatsächlich die Mastdauer und die Fütterung einen ganz entscheidenden Einfluss, auch die Genetik. Also du kannst ein langfaseriges Fleisch haben oder auch ein kurzfaseriges. Und genauso ist das mit dem Bindegewebe. Und wenn das ein bisschen langfaseriger ist, beides, dann fügt sich das mehr so zusammen zu so einem schmackofatzigen Zeug, wo alles so zusammen verwoben ist, wo wahnsinnig viel Geschmack entstehen kann und sich einfach auch dieses intramuskuläre Fett einlagern kann. Und das lagert sich aber auch erst ein, wenn die Haltungsdauer eben länger ist. Das ist ja im Übrigen bei den Ökotieren auch so. Wir haben ja alle eine sehr viel längere Haltungsdauer.
Wie lange?
Wenn du jetzt ein Masthähnchen in der Grillbude kaufst, ne, so ein Broiler, der ist halt 4 Wochen alt. Und wenn du ein Öko-Masthähnchen kaufst, dann ist es mindestens 10 Wochen alt. Wenn du so ein Zwei-Nutzungs-Huhn kaufst, dann ist das wahrscheinlich so 15 Wochen alt. Also, und da kriegst du eine dunklere Fleischfaser, es ist auch fester, das Tier hat sich ja bewegt und es ist auch ausgereifter. Es hat dadurch auch den Effekt, es braucht ein bisschen längere Garzeit, also es ist auch, man muss es tatsächlich ein bisschen anders zubereiten und es hat aber eben einfach viel mehr Aroma.
Oh, ich krieg Hunger, muss ich sagen.
Ja, voll lieb, dass du uns was mitgebracht hast.
Ja, also wir haben hier tatsächlich Geflügelhackfleisch bekommen von dir und natürlich eine Packung Eier. Bevor ich in diese Packung Eier reinkomme.
Ich habe sowas, was habe ich nochmal? Curry?
Du hast Hähnchenbrust mit Currymarinade.
Oh. Yes. Doch lecker. Und 6 Bio-Eier, frisch vom bunten Huhn. Bevor ich das aufmache, die alles entscheidende Frage, sind braune Eier besser als weiße?
Nein, natürlich nicht. Also die Eischalenfarbe, die ist ein genetischer Faktor, der nichts darüber aussagt, wie das Huhn gelebt hat, wie das Huhn gefüttert wurde und überhaupt, was es auch für ein Huhn war. Es gibt sehr, sehr dicke, robuste Hühner, die weiße Eier legen, genauso wie es aber auch Hühner gibt, die wiegen 1200 Gramm und die scheißen Eier. Also das ist schon, aber an der Schalenfarbe kannst du es erstmal nicht erkennen. Du kannst es an dem, was drauf gedruckt ist, erkennen. Ich habe leider dir gar keine geprinteten Eier mitgebracht. Aber
Die sind wirklich bunt. Da ist sogar ein grünes mit dabei, ein hellbraunes, ein etwas dunkelbraunes, ein ganz dunkelbraunes. Das sieht aus wie ein Osterei, als wäre es gefärbt worden.
Ja, genau. Und sie sind aber nicht gefärbt, sondern sie sind genauso bunt, wie sie in der Schachtel sind sie gelegt worden.
Das gibt's ja. Hier ist auch eins so ein bisschen gescheckt, so mit so Flecken. Das sind 6 unterschiedliche Hühnern.
Nein, oder? Ich habe jetzt gerade bei mir nur 3 unterschiedliche Hühnerrassen, die legen. Mhm. Deshalb konnte ich dir zum Beispiel keine fast weißen Bresseier mitbringen, sonst hätte ich das sicherlich getan. Sondern eben von den Grünlegern, von den Maranhühnern, das sind die, diese schokofarbenen Eier produzieren, und von meinen Zuckerschnecken.
Zuckerschnecken finde ich süß. Zuckerschnecken. Das habe ich in der Serie auch gesehen, Hofgeschichten. Übrigens müsst ihr euch unbedingt angucken, in der ARD Mediathek gibt's die aktuellen Folgen und guckt unbedingt mal rein. Es ist wirklich sehr lustig und sehr unterhaltsam und einfach liebenswert zugucken zu dürfen, wie du deinen Hof da so leitest. Das möchte ich auch mal sagen an der Stelle.
Ich auch.
Ja.
Ja, danke schön. Freue ich mich drüber.
Ja. Hier sind gar keine Federn dran. Ich habe das Gefühl, doch! Ich habe das Gefühl, im Supermarkt kleben die so an jedes dritte Ei immer so eine Feder dran. Da sitzt wahrscheinlich ein Praktikant irgendwo in der Verpackung und klebt dann extra so eine Feder noch ans Hühnerei ran, damit auch jeder weiß, hier, dieses Ei kommt aus einem echten Huhn und das Huhn hat sogar noch eine Feder gespendet. Finde ich irgendwie ein bisschen komisch, ne? Ist euch das auch schon mal aufgefallen?
Also ich gucke tatsächlich sehr häufig, dass ich Federn abmache von meinen Eiern, weil das Lebensmittelamt oder für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit, unser Landesamt, das ist davon nicht überzeugt, wenn da Federn in den Schachteln drin sind. Das wollen die eigentlich gar nicht.
Ja. Typisch deutsch.
Ja, Mensch. Ach, ist das schön. Wir könnten stundenlang weiter sabbeln, ne?
Ja, aber ich komme schon wieder mit meiner Rubrik.
Ja, wir haben am Ende des Podcasts noch eine Rubrik und bin gespannt, ob Christine da auch ein Ach was zu macht.
Ja, ich hoffe doch, genau. Also ich muss Kuhlage irgendwas erzählen und ich hoffe, dass ich ihm damit ein kleines Ach was entlocken kann. Ja. Meistens ist es irgendeine Neuheit oder irgendwas, wovon ich denke, dass er das noch nicht gehört hat. Wusstest du, dass die Agritechnica wirklich die weltweit größte Landtechnikmesse ist?
Nee, das wusste ich tatsächlich nicht.
Hätte aber jetzt das gedacht, war auch noch nicht, du musst noch kein Ach was sagen.
Ach so, okay.
Genau, also das wollte ich aber auf jeden Fall einmal sagen, weil mir war es nicht klar, dass es wirklich die weltweit größte war. Und das finde ich cool, dass das in Hannover ist.
Wow.
Und in diesem Jahr war auch unter anderem das Thema Indoor Farming. Und aufgrund dessen habe ich mal geschaut, wo ist denn die größte Indoor Farm? Was glaubst du?
Holland, hätte ich jetzt gesagt, allerdings nicht für Gemüse. Ich habe da irgendwas mal, irgendwo in Asien, kann das sein?
Es ist in, jetzt muss ich, Dubai.
Guck an, das lassen wir gelten als Asien, ne? Ja.
Also, da gibt es ein 330.000 Quadratmeter großes Gebäude, fensterlos, also komplett abgedunkelt, weil natürlich Indoor-Farming hat die Vorzüge, dass man das Klima selbstbestimmt regeln kann. Und da kann man im Jahr 1 Million Kilogramm Möhren, Rucola, Spinat und Blattsalate produzieren. Und genau, fand ich krass.
Ach was. Wieder was gelernt. Guck an. Damit sind wir am Ende angekommen. Ich möchte an dieser Stelle nochmal hinweisen auf einen anderen Podcast, der auch vom NDR rausgekommen ist. Also wenn ihr jetzt gerade hier in der ARD Audiothek unterwegs seid, dann hört euch unbedingt meinen Einsatz an, der NDR Feuerwehr Podcast. Und es geht um die Feuerwehren in diesem Land. Und es gibt ganz spannende Gesprächsgäste. Merit und Torben sprechen mit Helferinnen und Helfern bei der Freiwilligen Feuerwehr und auch bei der Feuerwehr im Allgemeinen. Und es gibt Einblicke in deren Alltag und gleich die erste Folge ist wahnsinnig aufwühlend. Es geht um einen Einsatz und es ist dramatisch und es ist wirklich alles, was das Leben der Feuerwehr so interessant macht. Hört es euch wirklich mal an. Mein Einsatz, der NDR Feuerwehr Podcast, alle 2 Wochen in der ARD Audiothek. Am besten gleich abonnieren und dann wird der Herbst garantiert nicht langweilig. So.
So. Und uns kann man auch schreiben.
Unbedingt. 63hektar@ndr.de. So. Das ist unsere E-Mail-Adresse. Christine, vielen, vielen Dank für deinen Besuch.
Ja, schön, dass ich hier sein konnte. Also, und ja, ich fand es richtig spannend, hier mal in eurem tollen Studio zu sitzen und wünsche euch einfach ganz viel Erfolg mit eurem Podcast weiterhin.
Dankeschön.
Ist ein tolles Ding.
Ja, wünschen jetzt schon mal frohe Weihnachten, falls wir uns vorher nicht mehr sehen. Und am Ende habe ich noch eine Bauernweisheit und Maya soll mir sagen, ob es diese Bauernweisheit gibt oder nicht. Und die Bauernweisheit lautet heute, ein Huhn macht noch lange keinen Sommer.
Ist das die Bauernweisheit?
Mhm.
Ich wollte gerade fragen, ob du mir helfen willst, aber okay. Ich glaube, es ist sehr einfach.
Antworten.
Das ist eine Weisheit, die hast du dir ausgedacht.
Ja, aber
eine Schwalbe macht noch keinen Sommer.
Korrekt.
Ehrlich? Und gibt es dazu eine Erklärung?
Nö. Ach so, eine Schwalbe macht noch lange keinen Sommer. Ich weiß nicht, was dafür
ist. Ja doch, wenn die ersten Schwalben kommen, dann kommt ja der Sommer. Aber wenn es nur eine ist, dann ist das noch nicht so weit, dass wirklich die Schwalben alle da sind. Also eine Schwalbe macht noch keinen Sommer.
Ah.
Wieder was gelernt.
Das finde ich auch schön.
63 Hektar. Von Wochenmarkt bis Scheunentor.
Der Landwirtschaftspodcast von NDR Niedersachsen.
Mit Andreas Kuhlage
und Maya Muckwitz.